Als erstes bitte wieder Kapitel 3 aufschlagen, die Stelle, die wir letzte Woche angeschaut haben. Wir schauen das dann heute natürlich nicht noch einmal an, sondern werden eine Stelle später betrachten. Aber letzte Woche haben wir gesehen, wie schön es ist, Jesus zu kennen und seine Herrlichkeit anzuschauen und durch seine Herrlichkeit verändert zu werden. Vers 18 sagt in 2. Korinther 3, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verändert in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist auch eine Darstellung von stufenweise Entwicklung und Veränderung, das Gott in uns tut. Je mehr wir Jesus sehen, je mehr wir ihn wahrnehmen, desto mehr verändert er uns. Und das ist eigentlich, was das Wort Gottes Heiligung nennt. Aber man könnte vielleicht so eine Stelle lesen und dann meinen, okay, das ist ja wirklich spannend und super. Meine Verantwortung ist schlicht und einfach, die Bibel zu lesen und dann Gott macht alles. Ich setze mich zurück, ich lehne mich zurück, ich lasse los, ich schaue Jesus an. Wenn er mich verändert, dann verändert er mich. Und wenn nicht, was kann ich machen? Ich bin ja eh nichts. Wer so denkt, denkt auch nicht biblisch. Es gibt sogar eine ganze Bewegung heute, die sowas behauptet, dass der Weg dorthin, Christus zu dienen und Christus ähnlich zu sein, ist einfach loszulassen und dich in keiner Weise anzustrengen, sondern einfach lass los und Gott macht alles. Wenn das biblisch ist, dann sagen wir Halleluja, preis dem Herrn. Wenn es aber nicht biblisch ist, dann wollen wir die Frage stellen, okay, was ist biblisch? Hier sehen wir, dass unsere Verantwortung ist, Jesus anzuschauen, ihn wirklich zu kennen. Aber wie funktioniert Veränderung wirklich? Wenn wir Jesus anschauen und sein Licht strahlt in unserem Leben hinein und Licht zeigt etwas auf, das in der Finsternis verborgen war, weißt du? So in der Nacht kann man sich leicht verletzen, in vielen Arten und Weisen, oder? Da ist irgendwas am Boden, du siehst es gar nicht. Warum? Weil es finster ist. Jesus ist Licht. Seine Herrlichkeit strahlt in unserem Leben hinein und dann zeigt er auf etwas. Das ist nicht, wie ich bin. Ich möchte dir was Besseres geben. Was tun wir dann? Was tun wir dann? Wir wollen heute das Thema Buße anschauen. Aber das ist manchmal negativ behaftet. Es ist aber nicht negativ. Es ist was Wunderschönes. Ich meine, stell dir vor, bist du nicht dankbar, wenn du in irgendeinem wirklich dummen Fehler bist? Oder du, jetzt auf ganz banalen Ebene, vielleicht hast du irgendetwas auf dein Gesicht und das ist wirklich ablenkend. Und du stehst auf in der Früh und du warst irgendwie, hast es eilig gehabt und du hast nicht im Spiegel hineingeschaut. Du bist direkt in die Arbeit gegangen. Ganze Tag lang gearbeitet, kommst nach Hause, dann schaust du erst in den Spiegel hinein und dann merkst du, oh Mann, da ist was auf mein Gesicht gewesen. Würdest du dich nicht freuen, wenn irgendjemand gleich am Anfang des Tages sagen würde, du Stan, du hast irgendwas auf dein Gesicht, ich glaube, das ist vielleicht Butter, vielleicht ist das Marmelade, vielleicht Nutella, keine Ahnung, was das ist genau, aber das ist wirklich direkt da und vielleicht solltest du das abwaschen. Du würdest sagen, danke, oder? Meistens. Es sei denn, dass die dich jetzt irgendwie ganz lustig über dich machen. Aber du würdest grundsätzlich, wenn die das in einer guten Art und Weise machen, du würdest sagen, vielen Dank. Genauso ist es beim Herrn. Dass wenn er, und wir reden jetzt nicht von Marmelade an unserem Gesicht, aber wenn es um echte, schlimme Sünden geht, aber manchmal auch um einfach Kleinigkeiten, die uns nichts nützen, die nicht nützlich sind für unser christliches Leben, für unsere Ziele im Herrn, die vielleicht sogar es erschweren, dass wir ihm dienen können, dass der Herr Jesus durch sein Wort uns darauf aufmerksam macht und sagt, schau, siehst du das? Jetzt darfst du handeln. du hast was auf dein Gesicht, ich werde es jetzt nicht abwaschen, du musst hin marschieren zum WC, Badewanne, wo auch immer, du darfst das abwaschen und ich helfe dir dabei. Und wenn du dann sagst, ja Herr, dann hast du etwas Wunderbares erlebt. Du hast dadurch Veränderung, Anfang von Veränderung erlebt in deinem Leben. So, es gibt kein einziger Mensch, der hier in diesem Raum sitzt oder der bei der Live-Übertragung zu Hause ist, der sowas nicht erlebt und sowas nicht braucht. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Es gibt niemand, der 1. Korinther 3, 18 liest und sagt, ja, ich habe die Herrlichkeit Jesu gesehen und Mann, ich habe es erreicht. Ich bin so herrlich wie Jesus. Und niemand ist das. Bis zu dem Tag, wo wir verherrlicht werden. Dann sind wir, wie er ist. Wir sehen ihn, wie er ist. Bis dahin dürfen wir jeden Tag Schritt für Schritt zulassen, dass sein Licht in unserem Leben leuchtet und uns zeigt, was er in uns verändern will, damit wir Christusähnlicher sein können, näher zu ihm sein können, ihm besser dienen können. Was für eine Freude, so ein Leben zu führen. Es wird nie fad. Immer näher zum Herrn. Ich habe mir überlegt, welches Beispiel könnten wir verwenden und mir ist eine Geschichte eingefallen, die wir alle sehr gut kennen und ich glaube, die Kinder mögen diese Geschichte besonders gut und zwar von einem kleinen Mann. Ihr kennt den kleinen Mann, oder? Also ich bin, glaube ich, so ziemlich durchschnittlich groß, aber stell dir vor, es gäbe einen Mann, der so alt wäre wie ich und der ist so groß wie die Kirsten vielleicht. Ist vielleicht so groß. Es gibt's, das ist ganz okay. Aber da hast du natürlich Nachteile, du kannst schlecht sehen. Und die Geschichte von Zachäus kennen wir alle. Zachäus war ein sehr kleiner Mann. Also das Lied kennen wir alle. Er stieg in einen Maulbeerbaum, weil der Herr kam daher. Er wollte den Herrn Jesus sehen. Aber Zachäus ist ein Mann, der nicht gerade gerecht war. Er war ein Mann, der böse war, ein Mann, der sündig gelebt hat. Lukas 19 erzählt uns diese Geschichte. Zachäus war ein Mann, im Vers 2, siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Also er war nicht nur ein Zöllner, der war ein Oberzöllner. Also das heißt, dieser Zöllner hatte Zöllner, die für ihn gearbeitet haben. So, der hat nicht nur wie die normalen Zöllner Geld gestohlen, er hat von den Menschen Geld gestohlen, die Geld gestohlen haben. So, es geht, diese Kette ist wirklich lustig oder schlimm, muss man eher sagen. Er war ein Oberzöllner und dieser war reich. Okay, Reichtum hat er in Überfluss gehabt. Er wollte gerne Jesus sehen, weil wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Ganz kleiner Mann. Manchmal, wenn man eben klein gewachsen ist, will man sich irgendwie anders beweisen. Wir wissen nicht, warum er diese Stelle angenommen hat, aber er war ein ganz kleiner Mann, aber ein reicher Mann und ein Oberzöllner. Und was tut er? Vers 4, da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. So stell dir vor, du bist da, du bist Zachäus, vielleicht bist du nur in der Volksmenge dabei. Und Jesus geht durch Jericho durch oder von Jericho raus und an vorbei oder was immer. Und da ist ein Maulbeerbaum, waren Unmengen von Menschen. Und Jesus geht, redet, haltet aber an und dann was muss er machen? Er muss hinaufschauen und er spricht mit Zachäus. Das Wort Gottes kommt zu Zachäus. Und was sagt Jesus zu Zachäus? Komm runter, ich muss zu dir kommen gehen heute. Ich muss in deinem Haus einkehren. Wer sucht wem hier? Ja, Zachäus will von Jesus hören. Er will hören, aber wer haltet an und spricht direkt mit Zachäus hier? Der Herr. Gott sucht dich auch. Wenn du bereit bist zuzuhören, kannst du ihn hören. Er sucht dich auch. Er will, dass du wirklich zulässt, dass er bei dir einkehrt. Vers 6 sagt, was tut Zachäus darauf? Er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Herr, zu mir? Ja, gerne. Komm her. Ein Oberzöllner, ein Mensch, der wirklich schlimm war, ein Räuber. Was haben dann die selbstgerechten Juden getan? Vers 7. Als sie aber sahen, murrten sie und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, und um Herberger zu nehmen. Oh, das ist ja so ein Schlimmer. Stimmt auch, der war ein Schlimmer. Aber wie hat dann Zachäus darauf reagiert, nachdem er Jesus hatte? Weil Vers 7 zeigt uns, dass Jesus schon hingegangen ist, dass er schon von Zachäus aufgenommen wurde, dass er schon im Haus von Zachäus war. Und dann Vers 8 erklärt uns, wie Zachäus auf diesen Besuch vom Herrn reagiert hat. Vers 8 sagt, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Wow. So jetzt zeigt er, dass es Wirkung gehabt hat. Ich werde tatsächlich handeln. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Vierfach zurückzahlen. Und Jesus antwortet darauf in Vers 9 und 10. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wow. Vielleicht bist du heute, du hörst zu in der Live-Übertragung und du kennst deine eigene Sündhaftigkeit und bis jetzt hast du gedacht, na, der Herr Jesus würde mich niemals retten. Schau, wie sündig ich bin. Was sagt Jesus hier? Er ist genau deswegen gekommen, weil er dich kennt, dich liebt, dich sucht und weil er auch dich retten möchte. Er kam nicht, um Menschen, die behaupten, gesund zu sein, zu helfen, sondern Menschen, die erkannt haben, dass sie nicht gesund sind, dass sie sündig sind. Er freute sich, weil Zachäus Buße getan hat. Aber eine Frage habe ich. Was denkt ihr, wie hätte der Herr Jesus darauf reagiert? Wäre er dorthin gegangen, wo Zachäus lebt, hätte er dort ein gutes Essen gehabt, hätte er dort das ganze Reichtum von Zachäus anschauen können. Und Zachäus schaut ihm an und sagt, Herr Jesus, ich bin so froh, dass du heute da bist. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich durch meine Einnahmen deinen Dienst eben bezahlen würde? Wenn ich dich mit meinem Einnahmen einfach finanziell unter die Armen greifen würde, damit du noch mehr machen kannst. Du kriegst dann schönes Kleid, schöne Kleidung. Vielleicht kaufe ich dir wirklich einen richtigen Pferd oder Esel. Irgendwas, dass du reiten kannst überall. Und du musst nicht so viel zu Fuß gehen. Du kriegst ganz wirklich die besten, neuesten Modellen von Sandalen. Und alles, was du willst, kaufe ich für dich. Ich möchte dich einfach unterstützen. Was glaubst du, hätte der Herr Jesus gesagt? Der Herr Jesus hätte wahrscheinlich gesagt, Zachäus, du hast es nicht begriffen. Du hast nicht verstanden, wer ich bin. Ich brauche dein Geld nicht. Dein Geld ist nicht der Schlüssel für meinen Erfolg. Was ich möchte, ist dein Herz. Was ich möchte, ist, dass du dein Geld loslässt, dass du Buße tust. Ich will, dass du tust, was hier an der Stelle passiert ist. Bring das in Ordnung. Tu richtig echte Buße. Wenn Zachäus hat die Herrlichkeit Jesu ganz hautnah gesehen. Zachäus konnte nicht einfach so bleiben, wie er war, als er Jesus gesehen hat. Es hatte für ihn eine persönliche Auswirkung, dass sein Alltagsleben verändert hat. Genau das ist auch, was Buße ist. Buße ist nicht nur, dass ich in meinem Kopf etwas sehe von Jesus, etwas verstehe, etwas wahrnehme, sondern Buße oder Umkehr, anders gesagt, ist, dass ich etwas in meinem Denken gelernt habe, mein Denken verändert wird, damit es jetzt Christus-zentriert, wahrheitsorientiert ist, und dieses neue, veränderte Denken hat die Auswirkung, dass meine Lebensweise auch verändert wird. Ich glaube, was jetzt, dass mein Leben verändert. Ich bin überzeugt von der Wahrheit und das verändert mein Leben. Und wie ihr wisst, unser Feind, der Widersacher, der herumläuft und geht wie ein brüllender Löwe, was er überall verstreut, sind Lügen. Folge mir nach, dann wird's dir gut gehen. Das hat Zachäus bis dahin geglaubt. Alles dreht sich ums Geld. Aber dann lernt er Jesus kennen und er sagt und erkennt, alles dreht sich um Jesus. Geld weg. Ich zahle zurück vierfach. Ich will zeigen, dass Jesus für mich alles ist. Wenn wir das Thema Veränderung betrachten und wir haben in 1. Petrus so viele wunderbare Wahrheiten gelernt. Und du bist vielleicht so wie alle, du schaust in deinem Leben und denkst, okay, ich habe Fortschritte gemacht, aber es gibt so viel, dass ich noch lernen, verändern möchte und ich will wahre Veränderung haben. Ich will nicht einfach am Sonntag etwas hören und am Sonntag erkennen, dass es so ist und auch vom Wort das erkennen und dann in 2, 3, 4 Tagen vergesse ich das und nichts wird anders in meinem Leben. Was ist notwendig, damit du Veränderung hast? Erstens, notwendig ist, dass du Jesus klar und deutlich siehst. Damit fängt's an. Es dreht sich um die Herrlichkeit Jesu, ihn zu kennen, ihn zu lieben, von ihm verändert zu werden. Aber dann zweitens, sein Licht wird in deinem Leben Dinge eben aufleuchten sozusagen. Es wird Dinge in deinem Leben bloßstellen und dann musst du handeln. Dann darfst du etwas tun. Wir haben in Titus gerade gelesen, den Reinen ist alles rein. Aber die befleckt sind, das ist alles eben unrein. Was meint er damit? Er meint nicht, dann kann ich einfach machen, was ich will, sondern nichts, was ein Christ tut, wird ihm dann sozusagen in der Hölle schicken. Er ist in Christus zu 100% rein. Hundertprozentig rein. Warum? Weil er in Christus ist. Aber wenn du diese Reinheit hast, später in dieser gleichen Stelle steht dann, dass das Leben dieser Reinheit dann entspricht. Ein Streben danach, so zu sein wie der Herr. Aber jemand, der Jesus gar nicht kennt, denkt, ja, ich lebe dann halt, wie ich will. Es ist egal. Was verändert unser Leben? Wir sehen Jesus und bei dem, wann er Dinge in unserem Leben aufleuchtet und sagt, weißt du, in mir bist du rein, aber ich möchte, dass du so lebst, wie du auch bist, weil es für dich das Beste ist und weil es mir die Ehre gibt. Er leuchtet in deinem Leben eine Ecke in deinem Zimmer auf und sagt, ups, siehst du das Schmutz da? Vielleicht ist da was ganz Schlimmes, vielleicht ist es nur Schmutz, was auch immer. Er leuchtet das auf und du darfst dann wirklich was tun. Was ist unser Problem aber, unser Sündenfaktor heute? Wir schauen die schöne Wahrheit von Jesus und seinem Wort auf. Oder Entschuldigung, wir saugen das auf, wir lesen das. Das ist so schön, wir saugen das auf wie ein Staubsauger. Ja! Und vernachlässigen die praktischen Auswirkungen davon in unserem Leben. Oh, das ist so schön! Oh, das ist so toll! Ich bin gerecht in Christus, ich bin heilig in Jesus. Und wir alle sagen, ja. Und was heißt das dann für mich praktisch? Gleichgültigkeit und Ausreden bringen keine Veränderung. Gleichgültigkeit und Ausreden bringen keine Veränderung. Jesus will uns nicht nur gerecht machen in unserer Position, sondern helfen und stärken, damit unser Leben mehr und mehr seiner Herrlichkeit entspricht, mehr und mehr die Gerechtigkeit entspricht. Unser Fazit, wo das Licht des Herrn Schmutz und Sünde aufzeigt, dort sollen wir gründlich aufräumen. Wer hier putzt gerne das Haus aber? Kirsten und die drei Mädels, die hier sind, also ich bin sehr danke. Das werde ich jetzt an euren Eltern schicken. Also, sind eh da. Warum die Erwachsenen jetzt nicht aufgezeigt haben, ist, weil es gar nicht so lustig ist. Wieso? Du putzt an einem Tag und was passiert dann die Woche danach? bleibt sauber, oder? Alles ist wieder wunder, also es bleibt da ein Jahr lang, muss nur einmal im Jahr putzen und abstauben. So ist es auch nicht in unserem geistlichen Leben, dass wir ständig dranbleiben dürfen. Wenn wir diese Idee haben, dass Christus nachzufolgen heißt, ich bitte um Vergebung, alles erledigt, lebt wie immer vorher, da haben wir was nicht verstanden, sondern es ist eine tägliche Leben in der Beziehung mit Herrn, mit dem Herrn, wo er auf unser Fleisch aufzeigt und sagt, schau, siehst du das, auf unsere Sünde, auf unsere Neigungen, alles Mögliche. Und dass wir ständig dabei bleiben. Die Herrlichkeit Jesu zu erkennen, nützt uns nichts, wenn wir nicht von unseren finsteren Wegen umkehren. Es nützt uns wirklich nichts, wenn wir das nicht umkehren. Das fängt mit der Errettung an, aber dann geht es auch mit der Heiligung weiter. Das veränderte Leben. Wir kehren nur wirklich um, wenn wir eine gesunde Trauer und Zerbrochenheit über unsere Sünde haben. Und jetzt wollen wir unsere Stelle in 2. Korinther, Kapitel 7 anschauen. Es fängt an mit Trauer. Aber nicht Trauer von Menschen, die gesündigt haben, sondern Trauer von Paulus. Paulus erlebt große Herausforderungen in dieser Zeit. Wir fangen in 2. Korinther 7 und Vers 5 an. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatten unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Er hat äußerliche Kämpfe, innerliche Ängste. Paulus erlebt eine schwere Zeit. Vielleicht stellst du dir die Frage, wieso? Eines wissen wir, das werden wir dann auch aus der darauf folgenden Versen klar deutlich sehen, aber wir lesen hier 2. Korintherbrief. Paulus hat 1. Korintherbrief schon an Korinth geschickt und zu diesem Zeitpunkt, die er hier beschreibt, ist eine Zeit, wo er noch nicht wusste, wie haben die Geschwister in Korinth auf diesen ersten Brief zu rechtweisender Brief, dieser ermahnender Brief, wie haben sie darauf reagiert? Haben sie diese Zurechtweisung angenommen? Haben sie Buße getan? Sind sie dadurch geholfen worden? Oder wie es leider möglich ist, und Dinge, wovor Paulus auch oft bekümmert war und Angst hatte, hatte nicht Angst vor dem Tod, oder Angst vor Leid oder Schmerzen. Diese Dinge hat er immer wieder erlebt. Das war eigentlich für ihn fast wie ja aufstehen und in die Arbeit gehen. Also das hat er so oft erlebt. Die Dinge, die ihn wirklich beschäftigt haben, die, wo er innerlich wirklich traurig und ängstlich war, ist, wird der Feind die Arbeit, die ich für den Herrn gemacht habe, machen durfte, wird er das zerstören? Werden die Menschen im Glauben bleiben, ein rettender Glaube auch haben. So, Paulus ist hier in einer schwierigen Situation, er ist traurig. Er weiß nicht genau, was passiert. Innerliche Bedrängnis und äußerliche Kämpfe, innerliche Ängste. Vers 6 aber sagt uns etwas Schönes über Gott selbst. Wir können eine Predigt zu diesem Vers wunderbar halten. Aber Gott, der die Geringen, das Wort geringen ist ein Wort, das auch an anderen Stellen mit demütigen, oder die Leute, die gedemütigt worden sind, die erkennen, dass sie so gering sind vor ihm und Hilfe brauchen. Gott, der die Geringen tröstet, tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Wir haben Titus 1 gelesen, also heute. Titus kam dort an, er hat die Geschwister in Korinth besucht. Und er bringt jetzt eine klare Botschaft zurück. Wie geht's denen dort? Wie haben sie auf das Wort Gottes durch Paulus reagiert? Was haben sie damit gemacht? Vers 7. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eure Klage, eurem Eifer für mich. da freute ich mich noch mehr. Paulus ist so dankbar, er freut sich. Warum? Er hat diesen schweren Brief geschrieben, er hat darüber natürlich viel gebetet, er hat das abgeschickt, weil es notwendig war. Es gab in der Gemeinde arge Sünde. Sünde, die wirklich so schlimm war, dass nicht mal ungläubige Heiden solche Dinge als gut betrachtet haben. Aber die Christen haben gedacht, wir sind in der Gnade Gottes, wir können machen, was wir wollen. Wir sind so gnädig, wir dulden das einfach. Paulus schreibt und sagt, nein, ein Christ duldet solche Sünde gar nicht, sondern das muss man wirklich konfrontieren. Wenn du nicht weißt, worum es geht, kannst du in 1. Korinther Kapitel 5 nachlesen, was da los war und was Paulus da sagen musste. Paulus konfrontiert das und jetzt hört er zurück, dass sie nicht gegen ihn sind, sondern sich Mühe machen, dass sie gegen Gott gesündigt haben und sie wollen zeigen, dass er wirklich sie geholfen hat und recht hatte. Sie haben wirklich, wie Vers 7 sagt, Sehnsucht nach ihm und auch Eifer für ihn. Und das freut ihn, weil es sich nicht um Paulus dreht, es dreht sich um Christus. Für Paulus ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. So, wie schaute diese Veränderung aus unter den Geschwister in Korinth? Und das wird unser sozusagen unser Schablone sein oder unsere Gliederung sein, um zu die Frage nachzugehen, wie schaut echte verändernde Buße aus? Wenn der Herr in meinem Leben durch sein Wort etwas aufzeigt, etwas aufleuchtet, dass ich dann erkenne, das war und ist nicht etwas, das zur Ehre Gottes ist. Und mein Wunsch und mein Ziel ist, ob ich esse, trinke oder sonst noch irgendetwas tue, ich tue alles zur Ehre Gottes. Das ist mein Lebensmotto, mein Lebensziel. Warum? Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich kenne Jesus. Ich bin sein Kind. Was soll ich dann tun? Wie funktioniert das? So, unser erster Punkt haben wir eigentlich schon gesagt, aber das möchten wir ein bisschen genauer anschauen. Das, was Gott tut, ist, durch sein Wort deckt er unsere Sünden auf. Das wird uns aber traurig machen. So, wir sehen hier, dass eine gewinnbringende Trauer vorhanden ist, wenn das Wort in uns unsere Sünden aufdeckt und wir Christus gemäß darauf reagieren. Vers 8 sagt, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Interessante Aussage. Paulus hat den Brief geschrieben und dann ist er ein ganz normaler Mensch. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat in seinem Kopf gedacht, oh, vielleicht war ich zu hart. Vielleicht habe ich zu direkt gesagt. Oder vielleicht habe ich es nicht ganz gut formuliert. Wie ist das? Genau das, was er hier meint. Und du sagst, ja, aber das war inspiriert. Ja, stimmt. Aber Gott wirkte durch Paulus und Paulus hat das selbst geschrieben. Der Geist hat dafür gesorgt, dass es genau das Richtige ist. Aber trotzdem hat Paulus solche Anfechtungen. Wir wissen, wie das ist. Du weißt das sicherlich auch, wenn du irgendwann mal ein schweres Gespräch führen musstest oder jemanden ermahnen musstest, irgendjemand zurechtweisen musstest. Vielleicht sogar ein Kind, eine Familie, Väter oder Mütter, die ein Kind konfrontieren müssen. Und dann nachher denkst du, oh, habe ich das gut gemacht? Herr, hilf mir. Und jetzt Paulus schreibt und sagt, weißt du, ich bereue das jetzt nicht. Obwohl in der Vergangenheit habe ich gedacht, oh, vielleicht. Jetzt sehe ich, wie Gott das genutzt hat. Ihr seid durch den Brief betrübt. Aber dann sagt er, ich bereue es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Er sieht, dass dieser Brief die Geschwister dort traurig gemacht hat. Und das war eigentlich gut, weil es eine richtige Art Trauer war. Wir schauen das später im zweiten Punkt genauer an. Aber jetzt einfach dieser Punkt. Wenn Gott in deinem Leben Sünde aufdeckt, wie reagierst du darauf? Die reagierten traurig. Die reagierten betrübt. Die reagierten richtig darauf. Aber was hätten sie tun können? Sie hätten Ausreden finden können. Sie hätten gleich sagen können, ja, aber, weißt du, theoretisch hast du recht. Sowas entspricht Jesus nicht. Aber trotzdem, weißt du, ich kann ja nichts dafür, oder wir können nichts dafür. Oder das ist ja nur menschlich. Damit kämpft jeder. Oder? Sei nicht päpstlicher als der Papst. Das hört man hier in Österreich oft, oder? Das Problem ist, es gibt biblisch gesehen überhaupt keinen Papst. So, wie kann man das überhaupt sein? Also, müsste eigentlich das umschreiben, sei nicht christlicher als Christus. So, was? Das geht nicht. Ich kann nicht, mein Ziel ist es, heilig zu sein wie der Herr Jesus. Sei heilig, wie er heilig ist, haben wir in 1. Petrus gelesen, oder? Ihr seid nicht eben gekauft durch Vergängliches wie Silber und Gold, sondern durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus. So, nein, ich will nicht irgendwelche Ausreden und sagen, ach, geh schon, bitte, das ist ja so eine Kleinigkeit. Wenn Gott in meinem Leben was aufgeleuchtet hat und mich auf etwas aufmerksam gemacht hat, dann will ich das ernst nehmen. Man kann Ausreden finden. Gibt's hunderte. Man kann Schuld verschieben. Ja, ich habe es gemacht, aber bin ich verantwortlich? Das ist auch eine Krankheit, die wir Menschen gerne haben, oder? Nicht zuständig. Tut mir leid. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Ruf woanders an. Ja, es ist in meinem Leben, aber ich konnte nichts dafür. Ich musste, weil es wurde mir befohlen. Okay. Der Chef hat gesagt, ich muss das machen. Okay. Hat der Chef das gesagt? Kann sein. Wem sollen wir mehr gehorchen? Gott oder Menschen? Wenn Gott in meinem Leben was aufzeigt und sagt, hey, schau da, Schuldverschiebung ist nicht die richtige Antwort. Der andere ist immer schuld. Also wenn der das nicht gemacht hätte, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Es wird von mir halt erwartet. Ich kann nichts anderes. Wirklich? Siehst du, das sind die Ausreden, die wir in unserem Leben akzeptieren. Und damit haben wir gleich Umkehr und Veränderung völlig vernichtet. Und es wird keine Veränderung in uns jemals geben, solange wir Ausreden, Schuldverschiebung oder Gleichgültigkeit haben. Man kann sich ja immer mit anderen vergleichen und gleichgültig sein, indem man sagt, weißt du was, ja, ist nicht in Ordnung. Aber hast du mal den drüben angeschaut? Boah, so, was der macht, das ist ja wirklich schlimm. Was ich mache, ist nichts im Vergleich dazu. So, bitte sei nicht so pingelig. Man kann immer jemand anders finden, der schlimmer ist als uns, in unserer Meinung nach. Und damit sind wir entlastet. Aber da haben wir wieder das Problem, oder? Da haben wir wieder das Problem, dass unser Maßstab ist nicht der schlimmste Mensch, der in der Welt ist. Und schon gar nicht Satan. Ich bin besser als Satan. Gratuliere, ich glaube, das ist jeder. Also die Frage hier ist, wer ist unser Maßstab? Es ist Jesus. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben seine Treue, seine Schönheit betrachtet und das ist, was der Herr in uns bewirken will. So, wenn er in unserem Leben etwas aufleuchtet und wir Jesus wirklich vom Herzen her lieben und nachfolgen wollen, dann die erste Reaktion ist nicht Ausreden, Schuldverschiebung, Gleichgültigkeit oder Vergleiche, sondern eine tiefe Betroffenheit. Und das ist gut. Das ist gesund. Nicht eine Depression. Weil diese tiefe Betroffenheit führt zu einer Wirkung. Das schauen wir uns gleich an. Aber es ist nicht keine Ausreden, die eigentlich die Wirkung, die Gott in uns bewirken möchte, unmöglich macht. So eine tiefe Betroffenheit und aufrichtiges Trauer. Die Geschwister in Korinth haben den Brief gelesen und sie waren traurig, betrübt. Mir tut es wirklich leid, sagt diese Betrauer und uns Betroffenheit. Mir tut es wirklich leid, dass ich meinen wunderbaren Herrn und Retter verletzt und entehrt habe. Das ist nicht zur Ehre des Herrn. Und alles in meinem Leben will ich zur Ehre des Herrn tun. Meine Sünde war gegen Gott. Ich möchte hier kurz, bevor ich ein Beispiel sage, ich möchte hier kurz Folgendes dazufügen. Ich rede jetzt zu Christen mit meiner Anwendung und die Orientierung bis jetzt. Aber genauso ist es bei Menschen, die zum Glauben kommen. dass wenn das Wort Gottes in uns unser Leben einleuchtet und wir dann merken, wie wir vor Gott stehen, dass wir sündig sind, dass wenn ich heute sterben würde als Ungläubiger, dann stehe ich vor Gott nicht einfach als ein halbwegs guter Mensch, sondern als ein verlorener, verdammter Sünder, der nichts Gutes verdient hat, der eigentlich zu Recht die Hölle verdient hat. Man sieht sich selbst als verloren. Und das führt dazu, dass man den nächsten Schritt geht und die Frage stellt, wo finde ich Vergebung? Wo finde ich Reinigung? Wenn man diese Sünden, die wir kennen, betrachtet, die Jesus uns durch sein Wort aufzeigt, wenn wir das betrachten und sagen, ja, bin nicht so schlimm. Oder, ja, was ist das große Problem hier? Das macht jeder. Oder, ja, im Vergleich zu den anderen, meine Sünden sind viel weniger als seine. So, ich bin ziemlich gut. Und man nicht verstanden hat, Gottes Standard ist Heiligkeit. Hundertprozentige Vollkommenheit. Eine Sünde ist zu viel, dann bist du verseucht. Sünde ist wie ein Gift. Es bringt dich geistlich um. Und du erkennst deinen Zustand vor Gott. Du liest die in der Bibel und dann kommt in dir diese Frage hoch, wer kann mich retten von meiner Sündenschuld? Ich bin sündig. Und dann siehst du Jesus. Und Jesus sagt dir, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Diese seelische, innerliche Unsicherheit und Verlorenheit ist weg, wenn du zu Jesus hingehst und Jesus vertraust, Buße tust, umkehrst, eine neue Meinung. Ich habe bis jetzt Jesus vernachlässigt, ignoriert, vielleicht sogar gegen ihn gelästert. Aber er ist für mich am Kreuz gestorben und er ist der Einzige, der mich retten kann. Und jetzt bitte ich um Vergebung. Ich möchte, dass er mich reinigt. Ich möchte, dass er mich verändert. Er ist die einzige Hoffnung für mich. Das ist Bekehrung. Ohne Sündenerkenntnis gibt es keine Bekehrung. Ohne den Wunsch, dass der Herr Jesus mich von meiner Sünden wirklich reinigt und befreit und ein neues Leben schenkt, ist es keine Bekehrung. Dann gibt man Jesus einfach zum Leben hinzu und sagt, ja, das hört sich auch gut an, das werde ich auch dazugeben. Aber Jesus will dein Leben umgestalten. Hast du dich jemals wirklich schlecht gefühlt wegen deiner Sünden? Ich kann mich erinnern an eine Zeit in meiner Jugend, wo ich an der christlichen Schule war, wo es mir nicht schlecht ging. Es war eine christliche Schule, wo ich diese Highschool besucht habe, so Art wie Gymnasium. Wir hatten einen Mathelehrer und der war ein bisschen eigenartig. Aber der war wirklich gut. Wahrscheinlich einer der besten Mathelehrer, die wir jemals hatten. Aber ich habe nicht viel von ihm lernen können. Warum? Weil andere Schüler in unserer Klasse haben sich ständig über ihn lustig gemacht. Und haben eigentlich verhindert, dass wir viel weitergebracht haben in der Klasse. Und ich, das waren meine Freunde sozusagen in dieser Klasse. Christliche Schule, die waren alle behaupteten Christen zu sein. Und sie haben ihn richtig, richtig schlecht behandelt. Lustig gemacht über ihn, alles Mögliche. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe zugeschaut, innerlich habe ich sogar mitgelacht, aber nichts dagegen getan. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gedacht, okay, das ja, ist halt so, was soll ich machen, das kann ich verändern. Später dann, nachdem ich zum Glauben gekommen bin und erkannt habe, darüber nachgedacht habe, weil der Herr hat in meinem Leben einiges aufgeräumt und einiges dann wirklich bloßgestellt, wo in meinem Herzen wirklich falsches Denken vorhanden war, habe ich mich daran zurückerinnert, wie schlecht wir mit diesem Lehrer, der Christ war, diesem eigentlich, was ich jetzt wusste, Bruder, umgegangen sind. Da habe ich ihn gefunden und ich habe ihn angerufen. Und ich habe ihm Vergebung gebeten. Nicht nur für mich, obwohl ich nicht der Führer in der ganzen Sache war. Ich habe nichts dagegen gemacht. Ich habe mitgelacht. Und ich habe ihm gesagt, weißt du bist einer der wenigen Lehrer, den wir hatten, der sich wirklich gut auskannte mit dem Stoff. Und wir haben nicht mal zugelassen, dass du uns gut und halbwegs vernünftig unterrichten konntest. Danke. Und der hat nie zornig auf uns reagiert. Danke und vergib mir bitte, vergib uns. Weißt du, ich habe mich da richtig schlecht gefühlt, weil das zum ersten Mal habe ich mich in seine Lage versetzt. Wie würde ich mich fühlen, wenn jemand mich so behandelt? So, das Wort soll uns, das ist nur ein Beispiel, du kannst sicherlich viele Beispiele in deinem Leben erleben. Das bringt uns dann zu unserem zweiten Punkt, dass wenn diese Trauer vorhanden kommt, dann soll daraus was bewirkt werden. Soll es uns dazu motivieren, etwas zu tun, nicht nur deprimiert zu sein. Das bringt gar nichts. Wie wir oft in der Gemeinde sagen, bekenne deine Sünden und dann hab einen schönen Tag. Also bring das in Ordnung, steh wieder auf und geh weiter mit dem Herrn. Geh das Problem an. Wir sehen dann im Vers 9, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Welche Reaktion gab es da? Sie wurden zur Buße betrübt. Diese Traurigkeit führte zur Veränderung, zur Umkehr. Du siehst hier, dass das Licht in uns wirkt. Du musst darauf reagieren. Das Licht leuchtet, das Licht stellt bloß, du siehst das, was tust du? Du musst entweder sagen ja oder nein. Wenn du nein sagst, kannst du jede Menge Ausreden geben. Wenn du ja sagst, stimmt her, das ist genauso, dann bist du aufgefordert, etwas zu tun. In seiner Kraft und Gnade dagegen zu handeln. Du findest hier an dieser Stelle eben zwei Dinge. Trauer, die Gott will und Trauer, die weltlich ist. Die Trauer, die Gott möchte, ist, dass er unsere Sünde aufdeckt, uns erklärt, hey, dafür ist Jesus gestorben, deswegen ist meine Gnade da, deswegen hast du den Heiligen Geist, bring das in Ordnung, bekenne deine Sünde, ich werde dich reinigen, ich werde dich wieder aufstellen und kämpfe dagegen und lebe in meiner Kraft Tag ein und Tag aus. Bring das in Ordnung. Und wenn du das merkst, er macht dich traurig und zeigt dir, dass du jetzt das annehmen sollst und willst, dann hast du das Licht des Herrn, das er in deinem Leben hineingestrahlt hat, aufgenommen. Aber wenn der Herr in deinem Leben hineinstrahlt und du sagst, oh ja, schade, Mann, jetzt hast du es gesehen, erwischt. Ja, du hast mich erwischt. Tut mir leid. Kennst du das? Tut mir leid. Echt? Tut es uns leid? Diese Art weltliche Trauer ist eine ganz andere Art von Trauer. Es ist nicht die Trauer, die sagt, ich habe Gott nicht die Ehre gegeben. Ich will, dass mein Leben verändert wird. Sondern es ist diese Trauer, die sagt, oh Mann, ich wurde erwischt. Schade, dass das bloßgestellt wurde. Ich wäre gerne drin geblieben. Hätte gerne weitergemacht. Oder ich bin traurig, jetzt weiß jeder, wie sündig ich bin und ich habe Ansehen verloren. Oder, jetzt gibt's negative Auswirkungen, jetzt gibt's irgendeine Strafe. Oh Mann, das ist schade. Ich mag solche Strafen nicht. Oder, ja, ich wollte das aber eigentlich wirklich. Ich bin traurig, dass ich jetzt nicht bekomme, was ich will. Es ist eine Trauer, dass ich bezogen ist. Es ist eine egoistische Trauer. Ich krieg nicht, was ich will und deswegen bin ich traurig, weil Mann, ich will eigentlich so leben wie die Welt. Das ist dann nicht eine gottgewollte Trauer und Wirkung. Aber noch einmal, das zeigt etwas in unserem Herzen auf, oder? Wofür leben wir wirklich? Dann haben wir, wie Jakobus sagt, ein geteiltes Herz. Wo wir sagen, ich möchte einen Fuß in der Welt haben und den zweiten Fuß mit Christus. Das führt nicht zu einer Veränderung. Dann ist es natürlich für uns kein Wunder, keine Frage, dass wir keine langfristige Veränderung erleben. Es ist die Güte Gottes, sagt uns Römer 2, Vers 4, das zur Buße leitet. Da steht, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Er will wahre Veränderung. Dass du nicht nur traurig bist, weil du erwischt wurdest und jetzt nicht mehr machen kannst, was du machen wolltest, sondern dass du erkennst, das, was Jesus aufgedeckt hat, zerstört dein Leben und du bist dankbar dafür, dass er seinen Finger drauf gezeigt hat und du willst, dass der Herr Jesus das verändert. Jesus selbst sagte in Matthäus 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Jakobusbrief sagt auch, weint und heult über eure Sünden, demütigt euch vor Gott. 2. Timotheus 2, Vers 24, es ist spannend, diese Stelle verwenden wir für so viele Dinge, wie man mit Problemen zum Beispiel und Spannungen umgehen soll, aber merken wir, was in Vers 25 steht. Wir fangen mit 24 an. Ein Knecht des Herrn, das ist 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Genau das ist, was Paulus gemacht hat in 1. Korintherbrief. Er als Werkzeug Gottes spricht für Gott und weist die Widerspenstigen zurecht. Dieses Wirken des Wortes, da geht es weiter in Vers 25, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Gott wirkt durch sein Wort. Und wenn sie auf das Wort im Glauben reagieren und hören, dann schenkt Gott dadurch Buße, Veränderung. Der Diener Gottes aber kann das nur bewirken, indem er sanftmütig, indem er liebevoll und geduldig im Ertragen von Bosheiten die Wahrheit weitergibt. Du kannst jetzt nicht mit einem Hammer die Wahrheit in jemanden hineinhämmern. Jetzt musst du dich... Ich schaue nicht an und sagen, deine Worte verstehe ich, aber deinen Geist möchte ich in keiner Weise haben. Da steht und sagt, Vers 26, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Der Feind ist wie ein brüllender Löwe und er will uns zerstören. Er will Sünde in unserem Leben hineingeben. Er will uns Lügen verkaufen. Wenn wir nicht durch Buße und Freude darauf reagieren, dann hat er uns in seinem Griff. Widersteht ihm im Glauben, was die Wahrheit entspricht. Gott wirkt durch die Wahrheit, die in Liebe vermittelt wird. Das erkennst du sicherlich auch, wenn du als Vater oder Mutter deine Kinder erziehst, immer wieder in der Kindererziehung. Und das habe ich auch immer wieder erlebt. Ich werde, und meine Kinder müssen jetzt keine Angst haben, ich nenne jetzt keine Namen, das mache ich in der Vergangenheit manchmal, aber diesmal nicht. Aber es gab auch in unserer Familie, in Kindererziehung, Situationen, wo ich meine Kinder oder ein Kind ansprechen musste und musste sagen, Junior oder, was sagen wir zu einem Mädchen? Junior nicht, aber Juniorette. Also, weißt du, das und das, du hast das jetzt gemacht und überleg dir, was ist in deinem Herzen vorhanden gewesen, als du deinen Bruder oder Schwester so behandelt hast? Hast du das aus Liebe getan? Hast du Gott geliebt? Was ist in deinem Herzen, das dich dazu bewegt, so mit deiner Familie umzugehen? Ich meine, das sind nicht mal irgendwelche fremde Menschen auf der Straße, das ist deine Familie. Und du handelst und gehst so mit deiner Familie um. Und solche Gespräche, und wo du dann merkst, am Gesicht der Zuhörer oder Hörerin, dass sie das kapieren. Oh, ja, stimmt. Das war wirklich falsch. Das war sündig. Und dann merkst du auch, kommen vielleicht sogar Tränen. Das tut mir leid. Und du merkst, das ist nicht, du hast mich erwischt. Und es tut mir leid, dass du nicht mich erwischt hast, sondern... Ja, das war wirklich falsch. Das war wirklich falsch. Und dann danach eine Mühe, dass man sich verändert. Und das ist unser letzter Punkt heute. Weil diese Trauer, dass wirklich Christus ähnlich ist, dass Jesus möchte, diese gottgewollte Trauer, bewirkt nicht den Tod. Weltliche Trauer bewirkt den Tod. Es tut mir leid, dass ich erwischt wurde. Ich verändere mein Leben nicht. Wo führt das dann hin? Nichts ist verändert. Ich kriege nur mehr und mehr Schaden. Unser dritter Punkt, wahre Umkehr bewirkt echte Veränderung. Und hier wird es dann auch beschrieben. Schau mal diese Auswirkungen, die er auflistet in Vers 11. Ernstes Bemühen, Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. So, die Gemeinde in Korinth hat diesen Brief angenommen und sie haben sich ernst bemüht, die Sache in Ordnung zu bringen. Sie haben die Verantwortung persönlich übernommen. Sie haben das nicht gleichgültig betrachtet, sondern hatten Entrüstung. Sie waren wirklich innerlich bewegt. Sie hatten sogar eine gewisse Angst. Wenn wir das nicht behandeln, was wird daraus entstehen? Sie hatten auch ein Verlangen. Sie wollten das beweisen, dass sie diese Sache wirklich in Ordnung gebracht haben, waren eifrig dagegen, haben nicht nur ein bisschen was gemacht und dann aufgehört, und sie haben tatsächlich die Sache gerecht bestraft. Dann steht da, ihr habt, in Vers 11, ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Das ist wahre Buße. Das ist wahre Umkehr. Gott zeigt etwas in meinem Leben auf und ich reagiere mit einem gottgewollten Betrübnis und Trauer darauf und dann fange ich an, die Sache zu bereinigen. Vielleicht muss ich mit Menschen reden. Vielleicht muss ich etwas zurückzahlen. Vielleicht muss ich irgendjemandem das sagen. Vielleicht ist es, ich habe nicht gegen irgendeinen Mensch gesündigt, sondern ich habe in meinem Leben irgendein Problem, irgendeine lebensdominierende Sünde, das so eine private Sünde ist. Und ich muss mit jemandem reden, der mich da wirklich, womit ich eine Rechenschaftsbeziehung aufbauen kann, damit ich davon wirklich wegkomme, weil es hat mich in die Krallen gefangen. Es ist irgendeine Sucht. Und ich muss das zugeben und ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss mich demütigen. Und Gott wird und tut etwas durch diese Art von Umkehr. Da ist dann das Leben schon anders. Es fängt dann jetzt gleich schon an, oder? Wenn man diese Art Dinge im Leben sieht. Das ist nicht nur 2. Korinther 7. Ich möchte jetzt einige Bibelstellen dazu lesen. Jakobus 1, 22 bis 25. Bitte, ich werde jetzt viele Bibelstellen lesen. Höre einfach zu. Die Stellen sind hier, ihr könnt die aufschreiben, wenn ihr wollt, aber hör einfach zu, was diese Stellen sagen. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist wahre Umkehr. Glückselig in seinem Tun. Lukas 24, Vers 46. Jesus schickt seine Jünger hinaus. Er gibt den Befehl. Und was sollen sie tun? Er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünde verkündigt werden. Unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Die Botschaft von Christus ist eine Botschaft der Buße. Umkehr von Sünde zu Christus hin. Nicht eine Gesetzlichkeit. Ich muss das, sondern ich will das. Warum? Weil Christus herrlich ist. Apostel 20, Vers 21. Was hat Paulus verkündigt? Er spricht mit den Ältesten in Ephesus. Und er sagt da, ich habe die Juden, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Buße und Glaube sind wie zwei Seiten eines Münzenstück. Du kannst nicht glauben ohne Buße, du kannst nicht Buße haben ohne Glauben. Buße zu Gott und Glaube an Jesus Christus. Ich erkenne meine Verlorenheit vor Gott und ich glaube an Jesus allein. Ich verlasse mich auf Jesus allein für meine Errettung. Apostel 16, Vers 30 bis 31. Entschuldigung, ich habe vergessen mitzuklicken hier. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Dieser Mann heißt Jesus. Tu Buße, weil Jesus ist eines Tages auch dein Richter. Und er starb für dich am Kreuz. Er will dein Leben verändern. Im Alten Testament ist es auch nicht anders. Jesaja 66, Vers 2. Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das Wort Gottes wirklich ernst nehmen. David, nachdem er gesündigt hat, Psalm 51, er tut echte Buße. Und da steht die Opfer, Psalm 51 und Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Er nimmt diese demütige Haltung an. Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. So, du heißt nicht Zachäus. Du hast einen anderen Namen. Aber was, wenn Jesus zu dir heute in deinem Haus hinkommen würde und mit dir eine Woche leben würde als Gast in deinem Gastzimmer oder vielleicht auf deinem Sofa? Was glaubt ihr, würde der Herr Jesus sehen? Was würde er sagen? Stan, ich möchte mit dir kurz plaudern. Ja, Herr, bitte. Ich habe gerade jetzt zugeschaut. Ich bin froh, dass du mich liebst und mich nachfolgen willst, aber hast du das gemerkt? Hast du das gemerkt? Was ist das? Weißt du, Stan, es kann viel besser sein. Weißt du, ich zeige dir, wie das geht. Ich helfe dir dabei. Überleg's dir. Weißt du, wenn du das so weitermachst, du folgst eigentlich den Weg des Feindes. Und ich möchte, dass du den besten Weg hast in deinem Leben. Dass du für mich lebst. So wie ein Vater, der mit seinen Kindern spricht, sagt, weißt du, Junior, weißt du was, du solltest schon Hausaufgaben machen. Es gibt einen guten Grund. Mach das. Sei nicht faul. Gib dein Bestes. Was, wenn der Herr Jesus bei dir oder bei mir einkehren würde und unser Leben betrachten würde? Vielleicht sagst du, bei mir kehrt er nicht ein oder ich kenne ihn gar nicht. Dann als erstes, tu Buße und lass zu, dass der Herr dein Leben verändert, dass du ein Kind Gottes wirst. Glaube an Jesus. Kehr von deinen Sünden um. Aber dann auch zweitens, lass zu, dass er dein Leben verändert. Schauen wir unser Fazit wieder an. Wo das Licht des Herrn Schmutz und Sünde aufzeigt, dort sollen wir gründlich aufräumen. Keine Ausreden. Die Herrlichkeit Jesu zu erkennen, nützt uns nichts, wenn wir nicht von unserem finsteren Weg umkehren. Wir kehren nur wirklich um, wenn wir eine gesunde Trauer und Zerbrochenheit über unsere Sünde haben. Ich habe heute keine einzelne direkte Sünden erwähnt. Wisst ihr, das habe ich natürlich absichtlich gemacht. Warum? Weil jeder Einzelne, der zuhört und heute, ob es in der Live-Übertragung oder hier ist, mitgehört hat, hat sicher andere Sachen in seinem Leben, die der Herr anspricht. Niemand ist gleich. Aber es gibt einen nächsten Schritt für dich. Es gibt einen Bereich in deinem Leben, die Gott anspricht. Wo Gott sagt, gerade hier ist, wo wir jetzt anpacken wollen. Gerade hier fängt's an. Das machen wir auch mit unseren Kindern. Du schaust dein Kind nicht an und sagst ihm jeden Tag alles Mögliche, was er falsch macht. Warum? Der ist zu klein. Der versteht das nicht. Sondern Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und Gott spricht uns auch an. Was spricht Gott in deinem Leben an heute? Was will er in deinem Leben verändern? kehr um, verändere deine sündhafte Denkweise darüber, tu Buße, verändere dein Denken und dann lass zu, dass dieses neue Denkweise deine Lebensweise auch verändert. Geh Schritt für Schritt die Sache an.